friseurfreund.biz. Der Wissenspodcast für Beauty-Unternehmerinnen und Beauty-Unternehmer. Jede Episode ist ein kostenfreies Audioseminar, das dich dabei unterstützt, mehr finanziellen Spielraum in deinem Unternehmen aufzubauen. Schön, dass du reinhörst. Jede Episode soll wie ein kleines Audioseminar für euch sein. Ein Audioseminar, was euch hilft, mehr finanziellen Spielraum in eurem Beauty-Unternehmen zu erwirtschaften. Diese Episode ist ein Audioseminar und zwar ein sehr, sehr vielschichtiges. Ihr bekommt ein paar Branchen-Insights, die man sonst nicht so mitbekommt. Ihr habt einen Teil dabei, wo ihr was über die Geschichte des Friseurhandwerks und die Entstehungsgeschichte in der Nachkriegszeit mitbekommt. Dann habt ihr einen großen Teil drin zum Thema Marktreflexion. Wo stehen wir jetzt gerade? Dann geht es um Umsetzung im Salon, wie man Service-Dienstleistungen oder auch bezahlte Services wirklich umsetzen kann. Ihr bekommt ganz viel tiefgreifende Gedanken und zum Schluss wird es nochmal richtig emotional. Und das Ganze entlang einer Firma und einer Idee, einer Philosophie einer Firma namens Labiosthetik. Und das alles dann wiederum im Gespräch rausgearbeitet mit Christian Vogel. Und ihr werdet sehen, er hat viel zu erzählen, ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner und diese Episode ist absolut inspirierend, inhaltsdicht und na eben ein Audioseminar, was euch auf eurem Unternehmenserfolg auf jeden Fall voranbringt. Viel Freude! Ich habe schon über 45 Preisanpassungen in Beauty-Unternehmen durchgeführt und jedes Mal gab es im Vorfeld zur Preisanpassung einen ganz besonderen Effekt, nämlich ein Umsatzplus in Höhe von ungefähr 7%. Wo kommt denn dieses Umsatzplus her? Wir hatten die Preise doch noch gar nicht erhöht und mehr Dienstleistungen haben auch nicht stattgefunden. Tja, Preisklarheit ist das Zauberwort. Wie ihr in eurem Salon Preisklarheit erschafft und dann auch erhaltet, das lernt ihr, wenn ihr mein Preisklarheitssystem kennenlernt. Wo könnt ihr das kennenlernen? Das Friseurfreund-Preisklarheitssystem lernst du am schnellsten in meinem Online-Kurs. Hier die organisatorischen Eckdaten. Der Online-Kurs geht einen Monat. Es sind 4 Treffen, die jeweils 1,5 Stunden lang sind und immer donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr stattfinden. Der Kurs kostet nur 149 Euro netto. Mir ist das wichtig, dass es kleine Kosten sind, aber natürlich ein großer Nutzen. Denkt dran, es sind bis zu 7% Umsatzplus drin. Aber ich möchte, dass dieses Wissen allen zur Verfügung steht. Dieser Online-Kurs ist auf 15 Teilnehmer begrenzt und startet am 30.04. um 9 Uhr. Wenn du mitmachen möchtest und den Mai, diesen Frühlingsmonat Mai, zu deinem Umsatzplus-Monat machen möchtest, dann melde dich bis zum 24.04. bei mir per Nachricht über meine Website friseurfreund.biz an. Findet auch alles in den Shownotes. Es ist auf 15 Teilnehmer limitiert, die Gruppengröße, denn ich möchte natürlich die Qualität sicherstellen. Also meldet euch und lasst uns gemeinsam den Monat Mai nutzen, um mehr finanziellen Spielraum in deinem Unternehmen möglich zu machen. Liebe Hörer, Hörerinnen, im Friseurfreund.biz Podcast geht es immer um mehr finanziellen Spielraum in Beauty-Unternehmen. Und der Podcast, mein Podcast, versteht sich da auch so als Erforscher der Stellschrauben, die es da so gibt. Also an was für Schrauben kann man drehen? Von wahrnehmbarer Qualität, Erlebnisqualität, auch natürlich der fachlichen Qualität. Woran kann man drehen? Und eine Schraube, an der wir heute mal drehen wollen, ist die Schraube Produkt. Und nun wisst ihr alle, ich habe eine Vergangenheit in einem großen Konzern. Ich stehe unglaublich auf Produkte. Ich arbeite auch mit vielen verschiedenen Produktanbietern zusammen, weil ich weiß, dass das Produkt in einem Salon, also dies wirklich das Shampoo, die Haarfarbe, mehr ist als nur ein Werkzeug. Es ist auch Identität, Ausdruck, es ist Kundenbindung. Aber es ist auch Mitarbeiterbindung. Ihr ahnt gar nicht, wie viele Friseure ich kenne, die den Salon gewechselt haben, weil sie einfach mit dem Produktanbieter im Salon überhaupt nicht mehr zufrieden waren. Es ist immerhin dann eben doch unser täglich Werkzeug. Und das Produkt, also das Shampoo und die Farbe im Salon, hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Preisakzeptanz des Kunden und auch auf die Entwicklung des Salons. Also ihr merkt, das ist wieder alles sehr systemisch, sehr umfangreich. So, und dann habe ich durch einen LinkedIn-Post kam ich zum Christian Vogel, er ist heute mein Gast, und kam auf die Firma La Biosthetik. Habe mich kurz damit beschäftigt und bin dann im nächsten Augenblick auf der Top Hair wieder drüber gestolpert, weil die Top Hair hat ja den Top-Salon ausgezeichnet und Top-Salons sind 3 Stück geworden von 4, die mit La Biosthetik arbeiten. Und dafür, Christian, Chapeau schon mal. Weil das zeigt ja eben auch wieder, wie Qualität und ja, Intensität von Qualität auch wirklich vom Produkt abhängen. Also, es geht heute in dieser Episode um La Biosthetik. Wir werden das Unternehmen mal ein bisschen erforschen, aber natürlich im großen zweiten Teil auch wieder ganz viel Wissen vermitteln. Wie kann man eben wahrnehmbare Qualität, wertige Dienstleistungen so anbieten, dass man eben auch wirklich mehr finanziellen Spielraum in Beauty-Unternehmen erschaffen kann. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Christian Vogel hat mir zugehört. Ich sehe ihn gegenüber hier. Er lächelt smart und ich sage, hallo Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo lieber Thomas, schön, dass ich da sein darf und erstmal vielen lieben Dank, dass ja, wir heute deine Hörerinnen und Hörer einfach mal Biosthetik näher bringen können oder auch mal einfach ja, über die Themen sprechen, die uns alle antreiben und die jedem von uns wichtig sind. Und vielen Dank, dass ich da sein darf und ja,
Mit
also
Freude
danke erstmal.
gern. Mit Freude gern. Christian, mich kennen ja ganz viele und deshalb geht die erste Frage an dich persönlich. Wer bist du für die Beauty-Welt, für die Friseur-Beauty-Welt?
Das ist eine hervorragende Frage.
Ich weiß.
Und um darauf zu antworten, würde ich einfach mal kurz einfach sagen, ja, wer ich bin, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Christian Vogel, ich bin jetzt 46 Jahre alt und bin, kann man schon sagen, mein halbes Berufsleben jetzt in der Friseurbranche.
Krass.
Also ich bin seit 2003 in die Friseurbranche eingetaucht.
Okay,
Mehr oder weniger durch Zufall.
ich wollte gerade sagen, ich muss direkt rein. In die Friseurbranche kommt man ja nicht einfach so. Entweder man wird Friseur, das war mein Weg. Ich bin ja nicht mal familiär vorgeprägt. Und dann ist man irgendwann mit der Friseurbranche natürlich auch ganz schnell verliebt, verlobt, verheiratet, sage ich immer. Das geht ja ganz schnell tief rein. Du bist 2003 eingestiegen. Da war ich schon 5 Jahre am Start. Wir sind übrigens fast gleich alt. Ich werde dieses Jahr 45. Und ja, was hat dich denn bewegt, in die Branche einzutreten?
Das ist wie oft so im Leben Glück gewesen, Zufall. Ich bin von Haus aus Kaufmann und habe also eine Grundausbildung quasi in diesem Bereich, aber hatte bis zum damaligen Zeitpunkt eigentlich mit der Friseurbranche erstmal nichts zu tun. Und ich habe einfach beim Kaffee mit einem Freund einfach philosophiert über, was kannst du aus deinem Leben mal machen. Bist du zufrieden aktuell? Und damals war ich nicht zufrieden mit meinem damaligen Leben, wollte was verändern und habe halt nach Möglichkeiten gesucht, erstmal ganz grob zu sortieren, was könnte denn überhaupt zu mir passen. Und er ist eigentlich darauf gekommen, dass er gesagt hat, Mensch, du bist doch ein Typ, du bist einer, der auf ja, Ästhetik Wert legt, der immer, sage ich mal, in einem, ja, der mit schönen Dingen gern zu tun hat, mach doch irgendwas im Bereich, was irgendwie auch mit Beauty und Lifestyle zusammenhängt. So kam er eigentlich auf die Idee. Ich wäre da im ersten Schritt gar nicht unbedingt drauf gekommen. Und da habe ich mich einfach ganz spontan bei allen Firmen beworben. Damals war das ja noch nicht so wie heute, dass du eine E-Mail unbedingt schickst. Ich habe das damals noch oldschool gemacht. Hab dann so, was ich glaube, 50 Bewerbungen an verschiedene Firmen einfach blind rausgeschickt, die, wo ich mir vorgestellt habe, die könnten eventuell passen. Und das sind Firmen, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Und unter anderem war auch Wella dabei und auch L'Oréal und auch andere Firmen. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass ich innerhalb von einer Woche einen Anruf bekam von Wella, die gesagt haben, ja, interessante Bewerbung. Kommen Sie doch mal bitte nach Darmstadt. Und wir haben hier ein Assessment Center. So hat es eigentlich angefangen. Also das ging einfach von jetzt auf gleich.
Und dann seitdem bist du dabei, wahrscheinlich als Vertriebsmitarbeiter erstmal auch angefangen, oder?
Ja, ich habe angefangen als, ich will das mal jetzt vorsichtig sagen, Junior-Verkaufsberater.
Ja, quasi das
Mädchen für alles sozusagen.
Ja, ja. Vor allem Kaltakquise üben, ne? Genau.
Ja, also ich habe wirklich komplett angefangen mit neuen Dingen, die für mich war alles irgendwie Abenteuer, aber ich habe das ja positiv gesehen. Mhm. Trotzdem, mit mir haben damals, ich sag mal, rund 20 Personen angefangen und die wurden dann ins kalte Wasser geschmissen. Und wir haben dann wirklich von der Pike auf an gelernt, wie betreue ich meine Kunden, auf was kommt es an, wie mache ich eine Planung, eine Tourenplanung und so weiter. Und damals ist so, Vella ist ja damals ein riesiges, auch wirklich familiengeführtes Unternehmen gewesen, Familie Steuer. Mhm. Und hatten damals ja wirklich 20.000 Mitarbeiter. Und das war für mich eine tolle Plattform, um zu lernen, um wirklich, es war wirklich eine gute Ausbildung sozusagen. Und die haben mich dann eingesetzt in verschiedenen Regionen. Mhm. Und zwar war ich teilweise jede Woche woanders in Deutschland. Eine Woche war ich mal, was ich in Hamburg, eine Woche in Frankfurt, eine Woche in München. Immer da, wo es eine Urlaubsvertretung gebraucht wurde oder wo jemand Unterstützung gebraucht hat. Oder also so ein richtiger Springer war ich eigentlich. Mhm. Und so habe ich angefangen. Und das habe ich, sage ich mal, ein Jahr gemacht. Und viele haben in dieser Zeit eher abgebrochen, weil denen das dann doch sehr anstrengend war. Und das musst du auch wollen. Ja. Weil du, wenn du jede Woche weg bist, ist ja auch privat da nicht so einfach, dein Privatleben dann auch noch zu führen. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich Single und das fiel mir recht leicht.
Ja. Ich muss mal an der Stelle kurz rein, weil du das so beschrieben hast. Als du eingestiegen bist, war die Familie Ströhr noch Inhaber geführt für Vella. Oder das war die führende Inhaberfamilie von Vella. So. Und das ist ja was sich auch durch dein Leben ein Stück weit dein Berufsleben zieht. Weil ich habe im ersten Telefonkontakt von uns zweien ja gelernt, dass La Biostetik eine inhabergeführte Firma ist. Und das fand ich ja mega beeindruckend. Kommen wir dann noch hin. Ich möchte dich was fragen. Du bist jetzt ein paar Jahre schon in der Branche, seit 2003, also 23 Jahre. Warum? Was liebst du an der Branche? Was treibt dich an, da diese Energie, deine Lebenszeit da reinzubringen?
Die Fragen, die du stellst, sind auf jeden Fall schon mal sehr...
Willkommen in der Therapiestunde.
Also das ist schon Deep Dive, das finde ich gut. Also der Friseurphilosoph, hast du schon richtig gesagt. Das ist so, finde ich gut. Ja, das ist, was treibt einen an? Reason why? Also für mich ist die Branche immer noch genauso faszinierend wie vor 23 Jahren. Was fasziniert mich persönlich an der Branche ist, es ist jeden Tag irgendwie anders und das Besondere ist einfach, ich will das jetzt mal nicht so plump nur sagen, grundsätzlich die Menschen. Friseure sind Friseure. Wie soll ich sagen?
Ja, ja.
Das ist ein unheimlich empathische Menschen, die sehr feinfühlig sind, die Menschen lieben. Du musst auch Menschen lieben, um, sage ich mal, ein guter Friseur zu sein. Die sich sehr gut auf alle möglichen Menschen einstellen können und die einfach sehr wohlwollend sind. Und ich habe seit Anfang an mich grundsätzlich einfach zu Hause gefühlt in der Branche. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist für mich wie eine große Familie. Unabhängig davon, wo ich jetzt arbeite, einfach die Branche an sich ist für mich einfach faszinierend. Und was treibt mich an, dass ich morgens aufstehe?
Ja.
Gerade im Hinblick auf Biostetik, ich möchte gerne Friseuren dabei helfen, einfach ein noch schöneres Friseur-Dasein zu leben. Nicht nur in emotionaler Hinsicht, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Und meine Aufgabe ist es halt, und das habe ich mir zu meiner Lebensaufgabe gemacht, Salons zu Biostetik-Salons zu machen. Das heißt, aus einem, sagen wir, Friseurgeschäft das bestmöglichste Erlebnis rauszuholen für den Kunden, für den Endverbraucher, aber letztlich auch dazu führt, ein gutes Leben zu haben, gutes Geld zu verdienen und mit absoluter Freude den Friseurberuf zu machen und stolz darauf zu sein, dass man Friseur ist.
Und trotzdem davon noch gut leben zu können, ne? Deshalb fällt mir gerade noch was ein, das ich vergessen habe, im Einstieg zu sagen, es gab noch einen anderen Grund, warum ich überhaupt auf Labiosthetik kam. Kunden von mir arbeiten mit den Produkten und die waren immer so beeindruckt. Also tatsächlich beeindruckt, das war nicht so, also das hatte so einen Stellenwert im Salon, dieses Produkt, das, da war diese Philosophie, war ein Teil der Identität der Friseure. So, das ging ein bisschen tiefer. Das, da hat man gemerkt, dass die sehr dahinter stehen. Und das fand ich auch noch spannend bei Labiosthetik. Ich möchte dich noch ganz kurz fragen, damit dich alle zuordnen können. Du bist im Vertrieb, aber du bist auch ein bisschen übergeordnet. Also was machst du heute beruflich jeden Tag?
Ja gut, ich möchte mal, möchte den Bogen ein bisschen spannen. Meine Frage zum Antworten. Angefangen hat das Jahr 2003.
Ja.
Und als Springer. Und dann bin ich, habe ich ja bei Wella einige Jahre gearbeitet. Bin dann, habe dann eigenes Gebiet bekommen, war eine dann im Laufe der Zeit verantwortlich für eine, einen Bereich. Für SP habe ich damals mal gearbeitet. Das ist hier professional. Und bin da in den gehobeneren Bereich sozusagen gekommen. Das ist einfach auch passiert, indem ich mal einen Anruf bekam von einem Vertriebsdirektor, der gesagt hat, das könnte besser zu dir passen oder dass sowas Exklusives ist genau dein Ding. Und so bin ich da hingekommen. Und dann habe ich 2008 bin ich gewechselt zu Labiosthetik. Wir können ja gleich drauf kommen, was das für ein Grund war und warum ich immer noch gerne in Labiosthetik bin. Und bin
ja, dann, lange Zeit.
Im Laufe der Zeit habe ich dann erstmal ein klassischer Außendienstmitarbeiter, habe im Saarland ursprünglich auch gearbeitet und in Rheinland-Pfalz. Bin dann nach München gekommen, wurde mir damals angeboten, bin dann Verkaufsleiter für Team Süd geworden und bin dann letztlich jetzt Verkaufsleiter für Gesamtdeutschland. Also so hat sich das entwickelt. Vom Springer, vom Leinenfringer zum Verkaufsleiter.
Aber im Grunde springst du jetzt wieder durch die Gegend, weil als wir das erste Mal telefonierten, warst du gerade in Hamburg, ne? Also jetzt bist du wieder am durch die Gegend rotieren, deutschlandweit in dem Fall. Okay. Und Labiosthetik, der Wechsel dahin, ist dir wahrscheinlich leicht gefallen. Du hast gerade schon gesagt, SP als gehobene Marke war es damals im Hause Wella, war natürlich der Übergang zu sowas sehr Wertigem auch, wie Labiosthetik aus meiner Sicht, so wie ich euch wahrnehme, war dann nicht so schwer, ne? Was hat denn dich dann gezogen? Weil da lass uns mal auch schon rübergehen. Labiosthetik, was ist denn das? Man kennt's, aber irgendwie dann doch auch nicht.
Ja, das ist, deswegen bin ich, wäre ich jetzt, wenn ich mich heute bewerben würde und würde jetzt nicht aus der Friseurbranche kennen, würde ich vielleicht auch nicht sofort, also wissen, wo bewerbe ich mich, würde erstmal anfangen bei den großen Big Playern. Das habe ich damals ja auch so gemacht.
Ja.
Mittlerweile, wenn du in der Branche natürlich bist und dich ein bisschen auskennst, dann erfährst du ja, dass es noch viel mehr Marken gibt, wenn nur die großen Marken. Und warum habe ich damals, warum bin ich überhaupt auf Biosthetik gekommen? Für mich ging es darum, wie soll ich sagen, der Markt hat sich ja verändert. Durch den Verkauf, also damals, wo Wella noch privat geführtes Unternehmen war, habe ich das anders empfunden, wie in dieser Phase, in der es dann zum ersten Mal verkauft wurde. Das ist ja dann an Procter & Gamble verkauft worden. Für mich, ich kann das jetzt nur persönlich sagen, für mich, ohne jetzt Wella was Schlechtes zu sagen, für mich hat sich das verändert, indem sich die gesamte Vertriebsstruktur durch den Kauf von Procter geändert hat. Das ist halt natürlich nicht mehr familiengeführt gewesen, das ist einfach nur noch Shareholder Value, also Profite zu machen. Und das, man hat auch so diesen Vertriebsdruck stärker gemerkt und auch gemerkt, dass sie in alle Bereiche hineingehen. Und Procter kommt ja nicht aus dem Friseurmarkt, sondern aus dem Retail-Bereich. Und deswegen hat man auch gemerkt, dass es auch in diese Richtung mehr ging. Damals war ich fürs Ruhrgebiet verantwortlich und habe halt irgendwann nicht mehr die Glaubwürdigkeit für mich empfunden. Ich habe meinen Kunden betreut, habe ihm ein Produkt verkauft und die größte Konkurrenz war aus meiner Sicht nicht eine andere Firma, sondern meine eigene Firma, die gleichen Produkte viel günstiger meinen eigenen Kunden teilweise ja verkaufen konnten über Großhandel und so weiter. So fing das damals an und es hat mich damals schon extrem gestört. Das habe ich wie so eine Art Fremdgehen empfunden für mich selber. Also mein eigener Partner hat mir quasi mein Leben schwer gemacht als Vertriebler, aus Vertriebssicht. Ja. Und ich habe mich damals bewusst dazu entschieden, indem ich gesagt habe, ich möchte gerne oder suche gerne eine Firma für mich, die ganz bewusst Friseure fördert und eine andere Art und Weise hat, wie Produkte verkauft werden. Also jetzt nicht auf allen Kanälen, sondern dass einfach selektiver Vertrieb erfolgt, dass einfach Exklusivität da ist. Das war mir mein Antrieb. Und damals habe ich Biosthetik schon irgendwo kennengelernt, weil ich war immer Spaß dran gehabt, neue Menschen kennenzulernen. Ich habe Spaß dran gehabt, auch wenn ich jetzt damals für Barbella war, zu sagen, ich möchte jetzt gerne jemanden gewinnen für uns, für Bella damals.
Ja, ja.
Und mir ist es oft gelungen, aber wo es mir nie gelungen ist, das war bei den Labiosthetik-Friseuren. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, woran liegt es denn? Da habe ich die Labiosthetik-Friseure wahrgenommen als sehr überzeugt davon, als auch tolle Salons. Und den hatte ich das Gefühl, was kann ich denn mehr anbieten als Produkte? Weil die haben ja auch Produkte. Also die hatten ein ganz anderes Konzept. Und das fand ich damals schon total faszinierend. Und so habe ich mich dann damals dazu entschieden, wo dann dieses mit diesem veränderten Prozessen im Unternehmen Weller war, mich wirklich bei Biosthetik zu bewerben, und hatte auch Glück, dass in dem Moment auch gerade eine Stelle frei war und ich auch eingestellt wurde. Und so bin ich quasi zu Biosthetik gekommen und stehe heute immer noch da und sage, jawohl, das war die beste Entscheidung meines Lebens, beruflicher Hinsicht. Und das sind einfach tolles, die ganze Firma ist halt anders aufgebaut und die Sicht auf den Friseur ist eine ganz andere. Weil wir halt nur einen Vertriebskanal haben und das ist halt der Friseur. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, allein aus eigenem Interesse natürlich, dass der Friseur ein gutes Geschäft macht, weil nur wenn er ein gutes Geschäft macht, können wir auch mit ihm ein gutes Geschäft machen.
Oh, Christian, jetzt, ich habe in meinem Kopf rotiert. Sag dir, warum? Okay. Also erstmal erwischst du mich natürlich an dem Punkt, alle, die hier zuhören, wissen, ich habe eine lange Bella-Karriere und bin 2019 aus dem Unternehmen ausgestiegen, aus ganz eigenen Gründen. Also wirklich, es war ein langer Weg, sich davon zu trennen. Ich kenne die Geschichte mit dem ganzen Procter & Gamble und sowas kenne ich sehr. Und mir ist eine, also es berührt mich auch tatsächlich, dir dazu zu hören, weil du da in mir was berührst in dem Moment. Und dann ist mir jetzt gerade in deinem Weiterreden was gekommen. Ihr seid eine treue Beziehung zum Kundenfriseur und Friseure sind ja auch sehr treu ihren Kunden gegenüber. Also der Friseur ist ein extremer Beziehungsmensch. Und die Weller-Welt, von der wir jetzt einfach erstmal nur reden, hatte sich eine Zeit lang wie in so eine Art offene Beziehung reinentwickelt. Ne? Aber die offene Beziehung war einseitig. Also die Weller hat jetzt eine Beziehung gekürt in sämtliche Richtungen. Und hat dann natürlich ganz viele Enttäuschungen bei den exklusiv beziehungsverwöhnten Menschen Friseur einfach da auch ja, einen Schaden gemacht und auch den einen oder anderen Vertrauensverlust produziert, wie es im wahren Leben praktisch auch wäre. Ne? Also dieses Beziehungsbild passt hier so gut drauf. Und ich verstehe das total, dass wenn man als Weller-Mensch oder auch als jeder andere großer Lieferant, der eben nicht diese Exklusivität mehr hat, zu einem Labiosthetik-Salon kommt oder anderen Salons, die mit Lieferanten arbeiten, die hochgradig exklusiv noch sind und eben nicht im Internet oder Multichannel-mäßig unterwegs sind, dann hast du da natürlich eine ganz schwere Karte. Das kommst du nicht rein, weil die sind sich halt gegenseitig treu. Und das habe ich von meinem Menschen, von meinen Arbeitskollegen auch in der Weller-Welt, die ich alle sehr, sehr schätze, von Anfang an gelernt, gerade im Key-Account. Es ist ja ein Beziehungsthema, was wir hier leben. Das ist eine ganz Beziehungsbusiness, ne? Und da wirklich zu seinem Wort zu stehen und klar zu sein, hat uns ganz, ganz viele langjährigste, jahrzehntelange, wie sagt man denn, Business-Kontakt-Beziehungen gesichert, weil wir eben da treu waren, ne? Und treu sind. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch für die Branche ein Stück weit zurück, dass wir eben nicht so konkurrieren müssen mit dem Internet. Und wir kommen heute, ihr Lieben, ich tease es schon mal, an dem Thema Verkauf nochmal vorbei. Weil es natürlich ein ein Jammer ist, dass dieses Thema Verkauf wie so ein fünftes Rad am Wagen immer weiter weggeschoben wird und es macht ja eh keinen Sinn und lohnt sich nicht. Ja, das würde sich richtig hart lohnen. Ne? Da wäre richtig gut Kohle mit zu verdienen, ihr Lieben, was du mit Umsätzen an der Dienstleistung gar nicht schaffst. Kommen wir noch hin. Reden wir darüber, zurück zu Labiosthetik. Und ich danke dir für deine Offenheit. Wir sind hier ein offener und ehrlicher Podcast. Und das gehört eben auch ein Stück weit zur Wahrheit. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass in der Weller-Welt da gerade auch eine kleine Umkehr passiert. Man macht sich immer wieder eigenständiger. Da wird ja vielleicht demnächst auch mal was passieren. Wir werden sehen. Lass uns zu Labiosthetik rübergehen. Und zwar mit der Frage, wer ist Labiosthetik für die Beauty-Welt? Da hast du gerade schon vieles gucken lassen. Und vielleicht kannst du es kombinieren, so ein bisschen mit einem kleinen geschichtlichen Exkurs und der Philosophie von Labiosthetik. So, dass wir das so mal bitte zusammenführen.
Ja, sehr gerne. Da musste ich mich jetzt nicht vorbereiten.
Da habe ich mir gedacht.
wenn ich es versuche, nur auf einen Spruch runterzubringen, Biosthetik ist der Partner der Friseurin. Sagen andere Firmen vielleicht auch. Nur wir leben es wirklich. Und ich erkläre es auch, warum das so ist. Also das ist auch wirklich meine Herzensangelegenheit, das auch wirklich in die Lande zu tragen. Deswegen freue ich mich ja umso mehr, dass wir heute diesen Podcast machen, damit andere einfach auch erfahren, weil wir sind ein bisschen schüchtern, sage ich mal manchmal bei Labiosthetik.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil man kennt euch, ich kenne euch, aber so ganz viel kriegt man nicht mit und der Begriff schüchtern ist gut. Aber weißt du, wenn du auch genug zu tun hast, ist doch alles auch gut, kann man auch schüchtern sein, ne?
Ja, und ich meine, dadurch, dass ich auch ein bisschen ein Stück weit irgendwo an vorderster Front stehe für Labiosthetik, geht es mir darum auch, dass viele mehr Menschen auch sich ein bisschen auch mehr mit uns beschäftigen können oder überhaupt wissen, wer sind wir denn überhaupt? Und das ist mir halt eine Herzensangelegenheit. Und für mich ist Biosthetik immer wie eine wunderhübsche Frau. Die ist auch noch witzig, die ist intelligent, die ist charmant. Mhm. Nur leider bleibt sie zu Hause und schminkt sich und geht nicht raus, weil sie ist schüchtern. Und diese Schüchternheit würde ich gerne ein bisschen ein Stück weit ablegen, indem ich auch mal erkläre oder erzähle, was ist Biosthetik überhaupt, wo kommen wir her, was ist unsere Geschichte. Also ganz kurz ein Exkurs, Biosthetik gibt es schon relativ lange auch, seit 1948. Mhm. Und wenn man die Marke sich mal anguckt, das Label La Biosthetik, und da steht ja Paris drunter. Mhm. Und jetzt haben wir ja gesagt, Biosthetik, das wissen viele vielleicht nicht, stellt alle Produkte größtenteils in Deutschland her. Ist also made in Germany, ist ja auch heutzutage umso wichtiger und ist ein inhabergeführtes Unternehmen, was in hundertprozentigem Besitz einer deutschen Familie ist. Das wissen viele auch nicht. Und jetzt erkläre ich vielleicht kurz, wie kam es dazu?
Ja.
Weil man sonst vielleicht nicht diesen Bogen spannen kann und ich weiß, wie kann das sein, dass Paris draufsteht, aber Pforzheim ist drin sozusagen.
Genau, also bei ihr sitzt in Pforzheim, ne? Genau. Also und dort wird auch alles hergestellt. Also nicht alles hergestellt, aber da ist wirklich die richtige Zentrale,
ja, wo zentral alles passiert. So.
Und
bringen die Sachen auch selber her. Das ist wirklich wie eine große Manufaktur, so kannst du dir das vorstellen. Da arbeiten wirklich einige Menschen, die Produkte dann wirklich herstellen, so wie man sich das eigentlich auch wünschen würde. Man hat also direkten Zugriff auf die Firma. Wir haben auch schon mal Kundenveranstaltungen, wo wir auch Kunden mit einladen, in die Produktion sich das anzugucken, hautnah mitzuerleben. Auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt das eigentlich? Ne? Nicht nur ein Produkt zu haben, sondern wie werden die hergestellt? Wo kommen die Sachen her? Also, dass man so nah an die Firma rankommt wie möglich. Und wir haben da wirklich so einen Tag der offenen Tür sozusagen bei Biosthetik immer wieder mal im Jahr, wo wir dann Kunden und auch Interessierte einladen, die sich das auch mal angucken können.
Ich finde das unglaublich faszinierend. Du hattest mir das am Telefon erzählt und mir da auch, ich auf der Autobahn, du in Hamburg, mir schon das ein oder andere Staunen so ins Gesicht gezaubert. Ich dachte, das kennt man alles gar nicht. Man denkt bei Labiosthetik an einen Riesenkonzern, wenn man mal ganz gerade raus, ne? Riesenkonzern irgendwie, wie sagt man denn, unpersönlich fast schon, seltsamerweise. Und wenn man dann hört, er sitzt in Pforzheim, Inhaber geführt, eine Familie, die Historie, die du gleich erzählst, ist auch total krass und klar. Und euch gibt es schon lange, ihr stellt das alles selber her. Dieser ganze, auch dieser Glamour, diese Tiefe, die ihr da in den Produkten drin habt, das ist alles geschaffen, selbst gemacht und nicht von irgendwo zugekauft und so. Das finde ich wirklich faszinierend und sehr, sehr echt und völlig unterschätzt. Also das ist so Hidden Champion irgendwie auch ein bisschen, ne? So seltsamerweise, ne?
Also aus dem Buchstaben.
Die Geschichte dazu von La Biosthetik, das mit dem Bio hat ja irgendwas auch mit der Herkunft zu tun, richtig?
Ja, also viele wissen ja nicht, was, also wenn du den Namen jetzt mal nimmst, was könnte denn heißen? La Biosthetik hat auch eine Bedeutung sogar.
Na, Achtung, ich trau mich mal rein.
Ne? War gespannt.
Ja, genau. Na, Bio, erstmal biologisch, gesund, irgendwie sehr auf den Menschen zugeschnitten. Und Ästhetik natürlich schön, besonders. Sehr, auch eine Form von elegant, eben nicht laut, sondern eben der stille Luxus. Das sind so die Sachen, die es in mir auslöst. Natürlich noch
fraglich. Ne?
Paris.
Das ist alles richtig. Genau so ist es. Also wortwörtlich übersetzt würde es eigentlich heißen, Bios heißt aus dem Griechischen, Bios heißt Leben. Und Ästhetik die Schönheit. Zusammengesetzt bedeutet Labiosthetik eigentlich schönes Leben.
Ach cool.
Ein schönes Leben zu haben. Deinen Kunden, deinen Endverbrauchern im Salon ein schönes Leben zu geben, durch deine tolle Behandlung, durch deine tolle Dienstleistung, aber auch selber ein schönes Leben zu haben durch Labiosthetik. Das bedeutet eigentlich Labiosthetik, wenn man die Worte zusammensetzt. Und das ist zwar, ja, es ist schön, das ist unsere Philosophie, zu sagen, wir möchten gerne den Partnern, wir betrachten auch Friseure, die wir halt haben, nicht nur einfach als Kunden, sondern als Partner an unserer Seite, die wir partnerschaftlich wertschätzend unterstützen und, sofern sie das möchten, helfen dabei, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Im Sinne von, kommen wir gleich ja drauf, was kann man alles machen, welche Möglichkeiten gibt es dafür. Und um auch nur gleich die Geschichte nochmal kurz zu erklären, Lucidic wurde ja 1948 gegründet von Marcel Contier. Und Marcel Contier ist ein Biochemiker gewesen. Der hat damals, muss überlegen, das ist 1948 gewesen, da lag ja halt Europa in Schutt und Asche noch. Das war ja alles an der Nachkriegszeit. Deutschland oder überhaupt ganz Europa ging es ziemlich schlecht. Und trotzdem wollten dann wieder auch die ersten Damen und Herren sich wieder ein schönes Leben ermöglichen, zumindest im kleinen Umfang. Die konnten vielleicht den großen Luxus nicht gönnen, aber den kleinen Luxus wollte man sich auch gönnen. Muss man vorstellen, in was es für eine Zeit auch damals war. Und so kam halt Marcel Contier auf die Idee, seine Philosophie ins Leben zu rufen. Und die Grundphilosophie von Biosthetik ist, nur aus einer gesunden Kopfhaut kommt auch ein gesundes Haar heraus. Das heißt, er hat sich sehr stark auf die Kopfhaut konzentriert. Und das war eine absolute Neuigkeit, weil das damals unüblich war. Das hat man so gar nicht gemacht. Man hat sich halt eher um die Haare gekümmert. Und er hat halt an der Ursache angefangen. Daraus eine wahnsinnig gute visionäre Philosophie entwickelt. Und er hat ja dann auch die Idee gehabt, nicht nur bei der Kopfhaut anzufangen, sondern auch die Kundin oder auch den Menschen an sich als mehr als Ganzes zu betrachten. Nicht nur die Haare schön machen, sondern du kannst dich auch um die Kopfhaut kümmern. Du kannst dich auch um das Gesicht kümmern. Du kannst dich um die ganzen Menschen mehr kümmern. Du kannst ja viel mehr anbieten, wie jetzt nur Haare schneiden, wenn du das willst.
Richtig.
Und so ist halt die Grundphilosophie damals schon entstanden. Und das war halt damals was ganz Besonderes, weil es das erste Mal war, dass eine Firma so eine Weitsicht hatte sozusagen.
Und wie? Also erstmal, oh Gott, ich habe jetzt Kopfhaut aufgeschrieben auf meinen Notizzettel. Da kommt man dann noch hin, wenn wir über das Thema sprechen, was geht mit Labiosthetik, um eben Wert und natürlich auch einen Preiswert Dinge im Salon zu erschaffen. So, kommen wir bei der Kopfhaut noch vorbei. Wie kommt denn jetzt Labiosthetik von dem, ich kann leider den Namen nicht aussprechen, von dem Gründer und Chemiker, Biochemiker, wie kommt das Ding nach Pforzheim?
Ja, das ist, müssen wir mal bitte noch. Das ist dann, Thomas, einer dieser Geschichten, die das Leben so schreibt. Ja, das ist eigentlich, ja, so wie Biosthetik sich aufgestellt hat, wenn man sich damit beschäftigt, auch wenn ich näher darüber nachdenke, weil ich ja schon sehr lange da bin, ist das schon, sind viele glückliche Umstände zusammengekommen. Und damit das Biosthetik so ist, wie sie heute dasteht. Marcel Contier kann man sich vorstellen wie einen begnadeten Wissenschaftler, der jetzt eine geniale Idee hatte, der Visionär war, aber der halt kaufmännisch, vertrieblich jetzt nicht wusste, wie er das optimal letztlich verkaufen kann. Und hat damals halt Vertriebspartner gesucht. Und einer von seinen Vertriebspartnern, das ist auch einer seiner langjährigsten Freunde dann gewesen, ist derjenige, der Biosthetik maßgeblich zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und das ist der Siegfried Weiser. Siegfried Weiser ist mittlerweile ja, knapp 80 Jahre alt und hat wirklich, also ist ein, das, also sind zwei begnadete Menschen zusammengekommen. Einmal einer, der wissenschaftlich wirklich genial war, und dann der andere, der kaufmännisch und unternehmerisch wirklich begnadet war. Also, und so hat dann quasi der Inhaber von Biosthetik damals halt die Vertriebsrechte vergeben an Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist halt dieser Herr Reiser gewesen, der dann halt auch wieder durch einen glücklichen Umstand in einer Friseurfamilie oder in einer Familie schon aktiv als Geschäftsführer war, die damals Trockenhauben hergestellt haben. Also was ganz anderes. Das heißt, es gab damals die Firma Mühelos, die gibt es heute nicht mehr, aber die hat damals Brockenhauben hergestellt. Das gab es damals ja in der damaligen Zeit schon noch öfters in den 50er, 60er Jahren. Und dann hat er damals erkannt, welches Potenzial Labiosthetik bietet. Und hat ja die Kontakte schon gehabt zu den Friseuren, weil er ja die Friseurhauben verkauft hat.
Ja.
Hat er gesagt, Mensch, da kann ich das ist doch geniale Idee. Und da hat er diese Genialität des Marcel Contés erkannt und hat das also hat seinen Kunden, die dann die Hauben hatten, auch Biosthetik mit angeboten. Und hat dann gemerkt, Biosthetik ist noch viel interessanter und erfolgreicher, wie jetzt mit Rockenhauben zu verkaufen. Und hat dann letztlich alles auf diese Karte Labiosthetik gesetzt und ist damit sehr erfolgreich gewesen und hat dann quasi Deutschland, Österreich, Schweiz erstmal aufgebaut als Distributeur. Und wo Marcel Contier verstorben war, haben die Kinder von Marcel Contier die Firma nicht übernehmen wollen, wollten eigentlich Geld haben. Und da hat der Herr Weiser alle finanziellen Mittel, die er hatte, aufgebracht, um die Firma dann zu kaufen. Und ab dem Moment oder seit dem Moment ist Labiosthetik hundertprozentige Familienunternehmen in Deutschland durch die Familie Weiser. So ist der kleine Exkurs.
Ich finde das nochmal ganz doll faszinierend und das zeigt auch wieder, macht total so Hoffnung auch, wie man aus so kleinen Sachen, wie sowas Großes wachsen kann. Und du hast vorhin den schönen Nebensatz gehabt, glückliche Umstände, Zufälle, ne? So funktioniert nun mal Leben. Ich mache einen Übergang rüber, danke für diese tiefen Einblicke in Biosthetik rein, in Labiosthetik rein. Eigentlich würde ich gerne noch über das Thema Unternehmensstruktur sprechen, weil ich glaube, dass es auch eine spezielle Unternehmenskultur bei euch gibt. Aber das nehme ich jetzt mal aus diesem Podcast raus. Da müsste man eigentlich mal ein ganz extra Podcast machen, weil Unternehmenskultur in meiner Arbeit immer wieder ein Riesenthema ist. Weil unsere Menschen oder unser Produkt, was wir im Salon wirklich verkaufen als Friseurunternehmer, ist ja eigentlich der Mensch. Und umso wichtiger, also der Mensch-Friseur, und umso wichtiger ist ja, dass der sich in einer guten Kultur wohlfühlt. Das ist übrigens auch der kleine rote Faden, der sich durch dein Leben zieht, ne? Dir ging es auch immer darum, Entschuldigung, übergriffig fast schon, ne? Ich möchte dich jetzt hier nicht analysieren, aber von Anfang an sprichst du davon, wie wichtig dir es ist, in angenehmen Umgebungen zu arbeiten, zu wirken, gewertschätzt zu sein und eben dann auch deine Fähigkeit, exklusiv und trotzdem empathisch unterwegs zu sein, leben zu können. Und das ist bei uns Friseuren dasselbe Spiel. Du brauchst eigentlich eine geile Unternehmenskultur, damit alle sich wirklich einbringen und dann wieder für den Endverbraucher das Beste geben. Mini-Exkurs Unternehmenskultur hiermit abgeschlossen. So, Christian, gekommen ist Labiosthetik aus 1948 Nachkriegszeit, kleiner Luxus in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und vielleicht klingelt es da bei dem anderen ein oder anderen jetzt gerade. Ja. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass wir in der Nachkriegszeit sind, aber gerade ist die wirtschaftliche Lage, die empfundene, die emotional-wirtschaftliche Lage, ja auch sehr angespannt. Und es ist ja eine Riesenchance für uns Friseure, der kleine Luxus eben in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu sein. Weil ich glaube schon, dass eher noch das Luxushotel demnächst erstmal nicht so gut gebucht sein wird für 800 Euro die Nacht, aber dann der Friseur für 200 Euro, 300 Euro die Auszeit, die auch als Look dann noch ein Vierteljahr auf deinem Kopf ist, das wird sich weiter gegönnt werden, da bin ich mir sicher. Und da gehen wir jetzt mal rüber zu dem Thema Friseurbranche. Wo entwickelt die sich hin? Gib mal da, das war jetzt ist eine ganz große Frage. Wo entwickelt sich die Friseurbranche hin? Deine Sicht. Die Frage ist nicht vorbereitet.
Gut.
Ah, das ist spannend.
Also klar, ich bin natürlich jetzt kein Wissenschaftler, der das minutiös auseinandernimmt. Ich kann dir aber sagen, auf meiner langjährigen Erfahrung, wie sich die Branche aus meiner Wahrnehmung verändert hat.
Gerne.
Und wenn ich überlege, wo ich anfing, ist es so, wir hatten mal eine Zeit, da gab es in Deutschland 40.000 Friseursalons. Heute gibt es 80.000 Friseursalons in Deutschland. Also wir haben doppelt so viele Anzahl an Salons wie damals, wo ich anfing. Die Salons an sich werden kleiner. Diese riesigen Salons, die es mal gab, gibt es zwar noch, aber nicht mehr in diesem Umfang. Es gibt wesentlich weniger Salons, die viele Mitarbeiter haben. Der Personalfaktor in der Branche sinkt. So. Erstmal, das ist so erstmal der große Veränderung. Aber was ist damals gewesen, wo ich überlegt habe, damals gab es einen gemischten Markt, sage ich mal. Es gab immer schon Luxus- oder High-End-Salons, die besonders hochpreisig waren, die gab es schon immer, wo auch Damen und Herren hingegangen sind, die sich das halt geleistet haben oder leisten konnten, leisten wollten. Und dann gab es aber auch diejenigen, sagen wir mal, ja, sehr viele im mittleren Preisbereich damals. Es hat sich aber sehr stark verändert. Es gab damals eine Zeit, wo dann die sogenannten Hairkiller auf den Markt kamen. Das weißt du sicher auch noch.
Klar. Wo der war heute noch manchmal dran.
Ne, wo der Markt aufgerüttelt wurde, wo es sehr viele Discount-Friseure gab. Das hat den Markt schon auch wachgerüttelt und hat den Markt auch damals schon sehr stark verändert. Und dann kommen viele Dinge dazu, wie heute der demografische Wandel. Auch finanzielle Dinge natürlich. Das Geld kann ja nur einmal ausgegeben werden. Und der Markt ist insofern in Bewegung, indem die Mittelschicht, das merken wir ja auch nicht nur beim Friseur, sondern grundsätzlich in Deutschland vielleicht, dass die Mittelschicht ist besonders schwer, die ist unter Druck. Und es gibt eher zwei Lager, die sich verstärken. Das eine Lager ist, das ist unser Thema, sage ich mal, wo wir halt zu Hause sind, Menschen dazu zu befähigen, dort sich hinzuentwickeln. Man muss ja nicht unbedingt da sein, aber man kann sagen, ich möchte gerne da hinkommen. Wie kann ich jetzt mit Hilfe von Labiosthetik zum Beispiel es schaffen, einen höheren Preis zu nehmen, ein besseres Geschäft zu machen und in dieser schwierigen Marktlage gut zu die Kunden zu bekommen oder auch mitzubekommen, die sich das leisten wollen und können? Da muss ich natürlich auch was verbieten. Und auf der anderen Seite, was aber auch zunimmt, sind die ganzen Barbershops und so weiter, die ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Auch günstige Salons, das ist zwar jetzt nicht unsere Baustelle, aber es ist der Markt an sich und das nimmt ja trotzdem, jede Mücke sticht. Und auch die nehmen auch wieder einigen mittleren, gerade im mittleren Preissegment, viele Kunden weg, weil die viele Kunden, Endverbraucher, stellen sich ja die Frage, was bekomme ich für mein Geld?
Okay.
Also Preis-Leistung. Und wenn man muss halt versuchen, ehrlich zu sich selber zu sein, brutal ehrlich sogar, um zu überlegen, was biete ich denn meinem Neukunden oder meinem Endverbraucher? Was bringe ich als Friseur mit ins Spiel, um, sage ich mal, den Kunden auch langfristig an mich zu binden? Und was kann ich machen, um den Preis zu erhöhen und so weiter? Und das sind Dinge, da beschäftige ich mich ja schon, seitdem ich bei Labiosthetik bin, mit. Und wie gesagt, der Markt ändert sich, also die Mittelschicht wird immer weniger und hat Probleme und muss sich entscheiden letztlich, in welchen Bereich sie gehen möchte. Möchte ich mir mit dem Preis gehen, um dort zu existieren? Da muss ich halt aber auch mehr Kunden bedienen, um halt einen Umsatz zu erzeugen. Oder ich kann sagen, nee, ich möchte bei diesem Spiel nicht mitmachen. Ich möchte den anderen Weg gehen und möchte mich auf die Qualität konzentrieren. Und dann kann ich auch den Preis entsprechend hochziehen. Also diese Bereiche gibt sich und die gesamte Gesellschaft entwickelt sich in diesem Bereich, indem es viel stärker mehr wohlhabende Menschen gibt oder die sich das leisten wollen und können und diejenigen, die sich das halt nicht leisten können oder wollen.
Das Spannende ist, jetzt kommt mein Friseurfreund Herz durch und bin ja auch viel ausgebildet in psychologischen Aspekten. Diese Entscheidung, mache ich den günstigen Weg mit und gehe einfach in weniger Geld nehmen, dafür mehr arbeiten, oder gehe ich in ein etwas anderes Segment? Immer hängen die jetzt bestehenden Kunden an dieser Entscheidung mit dran. Ne? Also ich habe das ja ganz oft, wenn ich Preiskonzepte bei meinen Kunden mitgestalte und kreiere, so immer diese Angst, na, wir wollen ja die Kunden behalten, wir wollen aber auch was verändern. So, also müssen wir es schaffen, die Kunden bestmöglich mitzunehmen. Aber wenn wir natürlich in die nächste Ebene der Qualität und des Habenwollens und auch der preislichen, des preislich Interessanten oder preislich sehr Wertvollen reingehen, dann werden wir auf dem Weg einzelne Kunden vielleicht doch verlieren. Und diese Trennungsschmerzen, die behindern uns sehr, ne? Uns als Branche, dadurch, dass wir eben den Kunden immer sehr nah, da kommt wieder unser Beziehungsbild, der Endverbraucher immer als sehr nah empfinden, wollen wir eben diese Beziehungskrise nicht auslösen und dadurch haften wir uns so ein bisschen fest. Ne? Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, mit Labiosthetik ist es möglich, eine andere, das ist jetzt mein Wort, eine andere Preisakzeptanz beim Endverbraucher zu erzeugen. Weil das ist natürlich wichtig. Das eine ist, ich möchte mich ins gehobene Segment begeben, um halt wirklich, ich sag mal, gut zahlende Kunden anzuziehen. Bestenfalls meine bestehenden Kunden alle mit da hochzunehmen, klar. Und trotzdem muss ich ja etwas bieten, wo der Kunde sagt, das ist es wert. Dafür gebe ich mein Geld gerne aus. Und jetzt sind wir wieder beim kleinen Luxus in schwierigen Zeiten. Ja, aber was muss ich denn heute anbieten? Das ist die nächste Frage an dich. damit die Preisakzeptanz sich nach oben entwickelt beim Endverbraucher? Was ist denn da deine Wahrnehmung aus deiner Bioästhetik-Bubble auch raus? Ne?
Ja, das ist die sogenannte Gretchenfrage. Was kann ich tun? Ich möchte mal ein bisschen wissenschaftlich anfangen in der Hinsicht. Das haben vielleicht einige noch nicht gehört, aber ich erkläre es ganz kurz, damit man sich es besser plastisch vorstellen kann. Es gibt in der Wissenschaft zwei Modelle. Das nennt sich Blue Ocean und Red Ocean Strategy. Also das kommt quasi aus der Seefahrt, wenn du so willst. Also ja. du segelst jetzt in deinem Boot durch das Meer. Mhm. Dein Boot ist dein Salon in diesem Fall.
Ja.
So. Und wenn du dich nicht unterscheiden kannst mit deiner klassischen Dienstleistung, also ich möchte es mal salopp sagen, die Friseure machen dir Haare kurz, krumm und bunt. Was unterscheidet dich jetzt zwischen, was ist der Unterschied zwischen dir und dem Konkurrenten, dem Wettbewerber, zwei Türen weiter? Mhm. Der macht ja auch das Gleiche. Mhm. Und die Red Ocean Strategie sagt quasi, das ist wie so ein Seefahrerschiff. Und die bekriegen sich gegenseitig. Die bekämpfen sich quasi. Und da geht es dann oft um den Preis. Das heißt, wenn du dann zu teuer wärst, erkennt der Kunde nicht mehr, warum soll ich jetzt dafür mehr bezahlen? Weil die Dienstleistung bekomme ich ja bei einem anderen deutlich günstiger. Und dann kann es passieren, dass er sagt, dann gehe ich halt da mal hin und vielleicht ist der ja auch genauso gut oder vielleicht zumindest nicht deutlich schlechter. Also es kommt darauf an, was biete ich an. Und wenn es ist wie so zwei Schiffe, die sich gegenseitig quasi angreifen. Mhm. Und diese andere Strategie, das ist die wir verfolgen. Und aus der Wissenschaft sagt man dazu Blue Ocean, der blaue Ozean sozusagen. Wir fahren möglichst weit weg, möglichst weit raus.
Ja.
Und zwar dahin, wo möglichst wenig Konkurrenten sind. Das heißt, ich will es anders umsetzen jetzt. Und was bedeutet das für die Friseurbranche? Man muss sich versuchen zu überlegen, was kann ich meinem Kunden anbieten? Auch in kleinen Schritten erstmal. Mhm. Das ist ja auch ein Prozess, das ist ja ein Weg. Der ist ja nicht ein Schalter, den ich umlege und morgen ist das Geschäft ganz anders, aber es ist ein Prozess. Ich muss mich entscheiden dafür zu sagen, jawohl, ich würde gerne, das möchte mehr auf Qualität gehen, ich möchte auch einen höheren Preis dafür dann nehmen. Mhm. Was muss ich dafür tun? Und das ist dann dieser Schritt hin zu sich absetzen von den Mitbewerbern. Und da kommt Bioästhetik ins Spiel. Und dann kann man überlegen, was können wir tun dafür oder was machen wir, damit du als Friseur es leichter hast, deine Preise durchzusetzen.
Ich gehe hier kurz dazwischen und dann gehen wir genau mal in diesen Blumenstrauß rein, was La Bioästhetik da eigentlich möglich machen kann im Salon. Kopfhaut, Verkauf, Dienstleistungsfaktor, da möchten wir auch mal ein paar Zahlen hören, bitte. Es gibt in meiner Arbeit, wenn es um Preiskonzepte geht, immer so einen Gedanken, so einen Mind-Change, ne, so einen Gedankenwechsel, wo ich sage, lasst uns mal nicht gucken, was bezahlt der Kunde denn, was ist er bereit zu bezahlen, sondern lasst uns mal gucken, was wollen wir verdienen, wie viel Umsatz pro Stunde müssen wir denn jetzt eigentlich dafür, was wir verdienen wollen, erwirtschaften. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, wie müssen wir denn unsere Dienstleistung, wie und was müssen wir wie anbieten, aber auch wie darbieten, ne? Also wie müssen wir die wahrnehmbare Qualität gestalten, damit der Endverbraucher den neuen Preis auch eben akzeptiert. Und das ist deine Blue Ocean Geschichte. Also weit raus. Ne? Wo komme ich so sichtbar und auch die einzelne Insel und man weiß über mich Bescheid, dass derjenige, der sich dafür interessiert, auch sagt, das ist es wert, dann nehme ich mein Ruderboot und paddel jetzt dahin. Den Aufwand investiere ich in Geld oder in Zahlen, was auch immer. Ne? Cool. Los, lass uns mal rüber gucken zu La Bioästhetik oder in dein Feld rein. Ne? Was ist denn möglich mit La Bioästhetik bezogen auf die wahrnehmbare Qualität, auf den Dienstleistungsfaktor? Mhm. Lass uns da mal hingehen. Thema Kopfhaut, ne? Das ist jetzt groß auf großer Blumenstrauß und später nächste Woche nochmal zum Verkauf.
Ich würde jetzt mal so anfangen, indem ich versuche, es aus der Sicht des. Also, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt jemand, die sich die Frage stellt, ich habe einen Friseursalon. Ich würde jetzt mit Bioästhetik anfangen. Vielleicht ist das ein Vorteil für mich? Also warum soll ich es machen und was passiert dann letztlich?
Genau, danke. Ja, mach das mal so. Perfekt. Weil es gibt ja genügend Friseure, die sagen, oh, irgendwie brauche ich mal wieder einen gewissen Kick, irgendwie brauche ich vielleicht mal was Neueres und ich brauche vor allem was, was meine Kunden eben wirklich auch als geil wahrnehmen, damit die weiter die Preise mitgehen. Ne? So. Und jetzt komme ich zu euch, gehe zu Labiosthetik, treffe dich und denkst du, und jetzt?
Ja, also zum ersten Mal, also vordergründig ist es ja eine Reise, die man macht. Das ist ja, wäre jetzt nicht, als wäre falsch zu sagen, du wechselst die Produkte, stellst dir jetzt mal Labiosthetik rein und schon hast du ein ganz anderes Geschäft. Das wäre viel zu einfach.
Danke für die Erklärung.
Also das so funktioniert es nicht. Biosthetik ist sehr vielschichtig. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten für dich als Friseur, daraus wirklich für dich einen Nutzen zu ziehen. Aber wo fängt man da an? Angenommen, du hast ein Friseurgeschäft und sagst, okay, ich traue mich jetzt, ich mache jetzt mal Biosthetik und probiere das jetzt mal. Ist es so, dass sich nur durch den Wechsel des Produkts erstmal ja nichts ändert? Du tauschst das eine Produkt gegen das andere erstmal aus. Aber was viele nicht wissen, und jetzt kommt die entscheidende Aussage, die heute ganz wichtig ist, dass ich das, das muss ganz wichtig sein, dass das heute, sage ich mal, deine Hörerinnen und Hörer erfahren. Biosthetik ist nicht nur eine Firma, die Produkte herstellt, die qualitativ hochwertig sind, sondern Biosthetik ist eine Firma, die eine Dienstleistungsfirma ist für den Friseur. Das heißt, es hört nicht auf bei der Produktlieferung. Wir stellen nicht nur die Produkte rein und sagen dann viel Spaß damit, sondern da fängt eigentlich unsere Arbeit an. Das heißt, wir überlegen gemeinsam mit dir, so ähnlich wie du das ja auch machst, was kannst du tun, wo liegst du jetzt bei den Preisen? Wie sieht deine Außenfassade aus? Wie sind die Mitarbeiter geschult und so weiter? Also wir gehen dann richtig auch rein und überlegen, wo könnten wir oder dich unterstützen? Was sind Themen, die dich interessieren? Man fängt mal bei einem kleinen Bereich an. Zuerst mal ist es so, dass wenn man anfängt mit Biosthetik, die meisten einsteigen erstmal mit Haarpflege, weil das am einfachsten, oder mit Kopfhautpflege. Nehmen wir mal Kopfhautpflege als Beispiel. Wie viele Friseure bieten denn überhaupt gezielt Kopfhautpflege an?
Es sind nicht viele.
Nicht im
Erdmarkt auch. Es sind wirklich wenig. Du sagst, sind vielleicht 5%, oder?
Genau, und das ist ein Grund, da würde ich zum Beispiel mal ansetzen, weil es ist eine friseurnahe Dienstleistung. Es hat absolut was mit einem Friseur zu tun. Und mir hat das mal irgendwann eine Kundin gesagt, die neu zur Biosthetik kam. Sie ist deswegen zur Biosthetik gekommen, weil sie es nicht verstehen konnte, dass viele ihrer Kunden in die Apotheke gehen und sich dort teure Kopfhautprodukte kaufen, da hat sie gesagt, Mensch, ich bin doch der Friseur, ich bin doch die Friseurin. Wenn ich über die Kopfhaut nicht Bescheid weiß, warum soll denn der Apotheker mehr über die Kopfhaut wissen, wie ich als Friseur? Ist doch meine Kompetenz. Warum lasse ich mir meine Kompetenz wegnehmen? Und das ist der Ansatz, den ich hier mal wählen würde, indem ich sage, deine Kompetenz zu stärken, nicht nur was die Haare angeht oder die, das Schneiden angeht, das erwartet der Kunde. Es gibt ja drei Stufen, in der gibt es auch wieder wissenschaftlich. Die eine Stufe ist die Basiserwartung, das, was ich erwarte, wenn ich irgendwo hingehe zum Friseur. Ich erwarte von Haus aus, dass ich einen guten Haarschnitt bekomme, eine gute Farbe oder eine Dauerwelle.
Gratis Flecken.
Meine Erwartung. Dann gibt es halt die Leistungserwartung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Biosthetik-Anbieter bin, also ein Biosthetik-Salon, dass ich vielleicht mehr machen kann, wie zum Beispiel Kopfhautpflege. Ja, wenn ich jetzt mal damit einsteigen würde, wäre das etwas, was keine Basiserwartung ist. Weil die meisten Kunden kennen keine Kopfhautpflege so explizit. Wir haben einen Kopfhautcheck, der ist patentiert übrigens, geht schnell, kann man ganz schnell umsetzen. Es ist nicht kompliziert, man muss da keine Kopfhautkamera draufhalten und man muss auch dafür jetzt nicht viel wissen. Aber das zu machen, ist entscheidend. Das Hinstellen, das Machen, die Konsequenz. Und dann haben wir auch entsprechend das Schöne und auch die Produkte, die für die Kunden wirklich individuell sind, für ihre Themen, die sie hat. Und alleine dieser eine Punkt, wenn ich das alleine nur mache, setze ich mich nur über diesen einen Punkt schon ab. Und dann kann ich das Spiel natürlich weiterspielen, wenn das passt, weil ich muss ja auch die ganzen Mitarbeiter mitnehmen, dass sie das machen und in im hektischen Alltag umsetzen können. Das ist ja immer der Zeitfaktor. Wann machen wir das? Wie machen wir das? Da geht es ja auch schon um die Prozesse im Salon.
Dann kriege ich jetzt mal kurz rein, Christian, da kriege ich kurz rein, weil das ist genau, was ich dann immer beruflich mache. In dem Fall bei der Preiskonzeptanpassung hängt ja immer auch dran, wie müssen wir denn die Struktur, die Prozesse im Salon ändern, dass wir das, was wir von den Mitarbeitern wollen, sowas wie beratet mehr und macht doch mehr Kopfhautdienstleistung, dass das überhaupt auch in den Zeitrahmen passt. Ne? Also, dass der Kalendereintrag auch diesen Raum gibt, dass man das machen kann. Und dann fand ich das gerade nochmal ganz toll, Kopfhaut, du hast gesagt, die Friseur, die Endverbraucher gehen in die Apotheke wegen Kopfhautproblemen. Da haben wir uns als Friseure einen Markt wegnehmen lassen. Nächstes Thema, Haarverlust. Da gehen die Endverbraucher auch lieber in die Apotheke als zum Friseur. Da haben wir uns diesen Markt wegnehmen lassen. Und im nächsten Moment, Thema Männer. Da kommen die Barbershop-Kollegen, die machen teilweise auch einen guten Job, kann man nicht meckern. Und die haben uns klassischen Friseuren ein Stück weit eben auch die Männer weggenommen, weil wir den Markt selber nicht besetzt haben und nicht sauber gelebt haben, die wahrnehmbare Qualität in Richtung Mann nicht hochgehalten haben. Ne? Also da, das ist immer die Friseurfreund-typische Ehrlichkeit, ab und zu mal an die eigene Nase fassen, nicht nur schimpfen auf das Außen, sondern Leute, wir haben teilweise Kompetenzen und auch Bordmittel schon da, weil ja auch andere Firmen Kopfhautpflegeprodukte anbieten. Ne? Es ist so vieles da, das ist ein Kreuz auf der Bestellliste. Und du könntest mit dem Thema beginnen. Guckst du noch drei YouTube-Videos an und los geht's. Ne? Also wir dürfen nicht so oft sagen hier, das ist alles von außen und wir können ja nie anders. Hey, wir haben ganz viele Schrauben in der Hand, Stellschrauben, so haben wir den Podcast begonnen, Stellschrauben, die man drehen könnte. Und ihr habt das.
Genau. Ne? Ja, wir haben mehr als nur eine, wir haben sehr, sehr viele sogar. Nur das Thema ist, warum sind auch bei Biosthetik einige auch sehr erfolgreich mit uns und einige vielleicht doch nicht. Und das ist ja nicht jeder, der mit Biosthetik arbeitet, automatisch erfolgreich. Es hat, wie immer, alles mit dem Menschen zu tun. Und wenn du einen Menschen hast, der konsequent ist, der konsequent wirklich die Dinge umsetzt mit seinem Team zusammen, dann hat er einen wahnsinnigen Erfolg mit der Biosthetik. Ja. Nur wenn er das halt nicht macht und ist halt sagt, ich habe zwar alle Möglichkeiten, ich habe alles da, aber ich mache es nicht, dann wird es auch nicht erfolgreich sein können. Deswegen, es ist schon wichtig, dass, und deswegen mache das auch, und die Mitarbeiter, die bei Biosthetik sind, also meine Mitarbeiter letztlich, die Vertriebsmitarbeiter, haben einen ganz anderen Job, in Anführungszeichen, wie das sonst üblich ist. Die kommen nicht nur hin und verkaufen irgendwelche Angebote, sondern die Aufgabe ist es, und das ist viel anspruchsvoller, bei uns im Außendienst tätig zu sein, geht es darum, wirklich beratend auch zur Seite zu stehen und zu helfen, als Außendienstler dem Kunden weiterzuentwickeln und konsequent mit ihm mal eine aktuelle Stunde zu machen, mit dem Team zu gucken. Wir haben zum Beispiel Kopfhautthema, was ist davon umgesetzt worden? Und wenn es super funktioniert hat, toll, was könnten wir als nächstes machen? Und wenn es nicht gut funktioniert hat, lass uns das nochmal üben. Es geht immer darum, in Stufen besser zu werden und denken Sie an diesen Ozean mit dem Schiff rauszukommen aus dieser Zone, wo wir
uns
in Todeszone, wir sind in der Todeszone. Und um da rauszukommen, so mal sich gegenseitig immer über die Preise zu begegnen, sollte man andere Dinge gehen. Aber Qualität zu liefern, heißt ja nicht, dass es einfach ist. Qualität ist Arbeit, Qualität zu liefern. Das Schöne ist, Qualität kann man nicht kopieren. Einen Preis kann ich sofort kopieren. Wenn ich sehe, der andere schneidet die Haare, der macht es für 40 Euro, dann mache ich es für 38 Euro. Das ist einfach, aber da gilt halt der Spruch, wer nichts weiß, spricht über den Preis.
Richtig.
Und um davon wegzukommen, sollte man immer auf die Qualitätskarte setzen. Aber dafür, da darf man sich auch nichts vormachen, gehört auch Arbeit. Das muss man wollen, an der Qualität von seinem eigenen Salon, von seinem eigenen Unternehmen arbeiten zu wollen.
Ja.
Und dann kann ich mit Biosthetik sehr erfolgreich sein.
Das glaube ich. Also Lieblingssatz in meinen Workshops immer wieder, gerade auch wenn es um Preise geht, Tat schlägt Wort. Ne? Es geht um das stetige, täglich stetige Tun und dann wirst du in kleinen Schritten auch erfolgreich. Aber mein Gott, was erzähle ich dir? Du hast ja diesen Weg auch gemacht, ne? Hast dich dahin entwickelt, wo du heute bist. Und wenn man das mal für sich begriffen hat, es geht ums täglich stetige Tun, dann hast du schon was Großes verstanden. Ne? Dann wird es automatisch besser. Jetzt sind wir bei der Kopfhaut geblieben. Mini, ich brauche bloß einen ganz kleinen Mini-Beitrag. Das ganze Thema Headspa ist ja riesengroß, läuft durch ganz Instagram. Viele meiner Kunden sagen, oh Headspa, was hältst du davon? Soll ich da rein investieren? Sag mal ganz kurz was dazu.
Also, ich bin jüngern hergerissen. Dieses Thema des Headspas ist ja nicht neu. Das ist nur bei uns jetzt aktuell neu. Aber ursprünglich kommt das ja aus Japan oder aus Ostasien, weil dort ist es etabliert.
Genau.
Du darfst aber auch nicht vergessen, das ist eine andere Kultur. In Japan ist der Friseur heilig. Ist wie ein Heiliger. Da darf keiner ran, außer der Friseur. Und der nimmt auch entsprechend Geld. Die haben sehr, sehr gute Qualitätsfriseure. Die nehmen auch ziemlich viel Geld für ihre Dienstleistungen. Und das sind eigentlich Dinge, da würde ich gerne hinwollen. Mhm. Und sich nicht so zu verstecken. Das sind ja, und das ist der Stellenwert in der Gesellschaft des Friseurs, das ist ja ein anderer. Und da gibt es halt auch dieses sich sehr stark zurücklehnen als Kundin und ein Ritual, also dieses Ritualisierte zu erleben. Und die Grundidee zu sagen, wir möchten das auch hier in Deutschland machen, finde ich gut, grundsätzlich. Hm. Nur, da darf nicht vergessen, wir haben eine andere Kultur. Hm. Das kann man jetzt nicht direkt eins zu eins mal eben übertragen. Und das muss sich auch in Deutschland erstmal etablieren. Und meine Meinung dazu ist, wenn man sowas macht, ich will nicht sagen, dass es nicht geht. Es gibt auch bei uns Kunden, die das erfolgreich umsetzen. Muss man aber auch bereit sein, auch die Atmosphäre dafür zu schaffen. Also ich kann jetzt schlecht, während der Föhn läuft und während das Telefon geht und dann noch irgendwas zwischenzeitlich zugerufen wird, eine angenehme Headspa-Dienstleistung anbieten. Das ist dann am Thema vorbei, weil das finde ich dann nicht wertig genug. Wenn, da musst du, das musst einen abgetrennten Raum eigentlich haben, wo du Ruhe hast, so wie das in Japan auch ist. Da musst du auch entsprechend am besten eine Liege haben, die das ermöglicht. Also du musst doch Ruhe haben. Oder im kleinen Headspa machen vielleicht, dass man kleine Dienstleistungen anbietet, vielleicht nicht dieses riesige Rad macht, sondern vielleicht zu sagen, ich mache eine kleine Verbündienstleistung. Das glaube ich eher, ist vielleicht eher umsetzbar.
Ich mochte gerade deinen Begriff heilig. Das hat bei mir damit zu tun, dass das Thema Samurai und Co. für mich auch was eine Bedeutung hat. Und dieses Haare haben ja in vielen Kulturen eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Bei uns ist ja was Oberflächliches, in vielen anderen Ländern sehr heilig. Fällt mir ein, ich habe bald eine Podcast-Gästin von der TU Darmstadt. Die ist die einzige Professorin in Deutschland zum Thema Haare. Das wird auch eine spannende Episode. Da werden wir über sowas reden. Ich glaube, dass man in Deutschland eher eine Art Haartherapie oder sowas bräuchte als Thema, weil der Deutsche mehr auf Lösung und sowas, also Lösung klären, etwas sein Problem beseitigen ausgelegt ist. Und dieses heilig, dieses ich verwöhne mein Haar und das wirkt auf meinen ganzen Körper, ist, glaube ich, für den, ist noch so eine kleine Randerscheinung, die vielleicht auch eher, weiß nicht, will es nicht ganz an die Seite schieben, aber ich glaube, man müsste Headspa eher als eine Art Haartherapie, Hairspa, ja, sowas sehen, Kopfhautspa, eher lösungsorientiert. Sind wir aber bei deinem Thema, ich wollte es gar nicht so groß ausbauen. Ich möchte mich noch mal kurz rüber auf eure Dienstleistungsidee. Du hast vorhin im Nebensatz gesagt, ihr seid nicht nur ein Produktlieferant, ihr seid auch ein Dienstleistungslieferant, so sinnesgemäß.
Ja, ja, ja.
Und ich habe vorher gesagt, ich will noch mal Zahlen hören. Ihr habt ja eine besondere Zahl, was den Dienstleistungsfaktor angeht. Die ist nämlich bei der Dienstleistungsfaktor ist bei euren Kunden, also bei den Friseuren, die ihr beliefert und betreut und entwickelt, viel höher als im Schnitt. Sag mal kurz die Zahl.
Wo seid ihr? Liegt, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe,
bei 3,1. Bei 3,1. Dienstleistungsfaktor 3,1 im Schnitt. Bei Labiosthetik-Friseuren. Jetzt bin ich der, der sagt, ich habe es auch nicht ganz im Kopf, aber bei meinen Kunden sind wir so bei einer 2,3 mal 2,5, sowas. Machen wir eine 2,4. So. Irgendwo dort sind wir unterwegs. Und das ist schon ein ziemlich großer Sprung. Das sind viele Prozente. Und das sagt ja, dass die Friseur-Endverbraucher, also die Endverbraucher bei Labiosthetik-Friseuren, mehr Dienstleistung wahrnehmen wollen. Mehr Dienstleistung, Friseurfreund-Gedanke, gleich mehr Umsatz, vor allem aber auch mehr Kundenbindung, nicht so leicht ersetzbar, Kunde länger im Salon, Kunde mehr Kontakt mit mehr Produkten. Also mehr Dienstleistung ist ja mehr Trinkgeld. Ne? Da gehört noch alles dazu. Wo kommt das her bei euch?
Das kommt aus der Grundphilosophie, würde ich jetzt mal sagen, weil Marcel Conti damals als das kommt die geniale Vision jetzt zum Tragen von dem eigentlichen Gründer, der gesagt hat, der betrachte den Menschen als Mensch, nicht nur als ich muss die Haare, also ich mache jetzt die Haare, sondern guck weiter darüber hinaus, was kannst du ihm Gutes tun? Und da kommt der Name ja her jetzt, dann da wird Biosthetik dann gelebt. Ein schönes Leben. Wie kann ich meinem Endverbraucher, meinem Kunden, der jetzt dort ist, ein schönes Leben in dem Moment ermöglichen, wo er bei mir im Salon betritt. Und die Idee ist einfach, und das ist vielleicht auch interessant, mal zu sagen, Biosthetik hat, ich kann ja auch gleich ein paar Beispiele mal nennen, eine Menge Dienstleistungen mehr, wie man normalerweise bekommen würde beim Friseur. was viele abschreckt am Anfang immer ist, ja, ich glaube, ich muss ja alles machen. Man muss bei Biosthetik nicht alles machen. Man muss gar nichts machen, wenn man das nicht will. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen und man geht ihn genauso lange und genauso schnell und genauso weit, wie du gehen willst mit uns. Und wir sind eigentlich nur beratend da und versuchen dich halt dann zu unterstützen. Wir können das große Bild aufzeichnen, aber wie weit du gehst auf der Reise, das entscheidest du ganz alleine. Mhm. Und wir fangen an mit Service-Dienstleistungen. Also mit Dienstleistungen, die nichts kosten. Das hört sich jetzt erstmal paradox an, denkt man, ja Moment, aber ich biete doch was an. Man macht das so, um die Menschen daran zu gewöhnen, zu sagen, wow, das möchte ich gerne länger haben. Ich mache ein Beispiel, du kommst zum Friseur, zum Labiosthetik-Friseur, bekommst eine Kopfmassage angeboten. Mhm. Grundsätzlich immer, wenn du kommst. Das macht auch nicht jeder Friseur. Und zwar nicht einfach so, sondern mit, also du kannst ja sogar verschiedene Aromen aussuchen, was dir heute gefällt. Was sagst du, ich brauche heute Energie oder ich muss halt mal ein bisschen runterkommen. Und dann
wenn ich schon Kunden
ist das quasi ritualisiert, indem du das mal eine, vielleicht zwei Minuten machst. Muss ja nicht länger als zwei Minuten dauern. Das kostet dich so gut wie null Wareneinsatz, zwei Minuten deiner Zeit und wertet deine gesamte Dienstleistung, also deinen gesamten Friseurbesuch schon mal auf. Nur mal als
Erlebnis wird extrem glauben. Ja.
Genau, und das sind sogenannte Service-Dienstleistungen. Du kannst dir genauso gut ein Handpeeling anbieten bei Labiosthetik, haben wir das natürlich auch. Und wenn man die Zeit nicht hat, selbst wenn die Hütte brennt im Salon, kann man trotzdem sagen, auch dann kann man es trotzdem hinstellen, man kann das schön herrichten, man kann auch die Kundin sich das sogar selber machen lassen. Aber wichtig ist, dass man es überhaupt macht. Und mit solchen kleinen Dingen würde ich am Anfang, wenn man noch nie in diesem Fall Berührung gehabt hat mit Biosthetik, erstmal anfangen. Und das Schöne ist, ein Kunde, der sagt, also mal angenommen, du bist jetzt Kunde beim Biosthetik-Salon, sagst, wow, das war toll, kannst du das auch länger machen? Oder die Friseurin könnte ja auch sagen, du, hör zu, Thomas, wenn dir das gefallen hat, wir bieten es auch als längere Behandlung an. Kannst du es einfach das nächste Mal buchen, wenn du Lust hast. Und so kann man auch die Dienstleistung wiederum erweitern. Also man kann aus einer Service-Dienstleistung eine bezahlte Dienstleistung machen.
Cool. Also ich finde den Einstieg schön, ja. Und wir sind auch bei diesem Dienstleistungsfaktor, ne? Wie lange braucht denn das, bis man da so da reingewachsen ist? Was ist denn da die Erfahrung? Wie lange man so einen Weg gehen muss? Bis man vor allem vielleicht nicht nur sich selber, sondern auch noch drei Teamkollegen da auch mitgenommen hat?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das sehr individuell abhängig von Menschen ist, würde ich sagen. Also es gibt Menschen, die wollen unbedingt gerne Qualität und die sind auch konsequent und kontinuierlich dran. Da geht es relativ schnell, da kannst du innerhalb von einem Jahr schon relativ weit kommen. Und da gibt es welche, die sich sehr viel Zeit lassen oder die halt nicht so konsequent sind und dann schläft es mal wieder ein. Dann kann das auch länger dauern. Das kommt immer auf den Menschen drauf an und auf den Umfang. Es gibt ja welche, die sagen, du, hör zu, ich möchte jetzt keine Hautpflege machen. Ich möchte das nicht erweitern, möchte auch kein Make-up anbieten. Das haben wir ja auch alles da. Muss man ja auch nicht. Wenn man jetzt das volle Umfang haben will, dann ist das natürlich ein längerer Weg, den ich gehe, wenn ich sage, ich will noch Make-up haben, Hautpflege, aber ich brauche auch die Kompetenz. Das heißt, ich muss ja auch geschult werden. Das ist das nächste Thema. Biosthetik legt einen extrem großen Wert auf Weiterbildung. Wir haben ein unglaublich großes Weiterbildungsangebot und dieses Buch ist so dick wie die Bibel. Und das ist das, wo wir
ich glaube, eins tatsächlich, die wirklich, was da drin ist,
zu gerne haben. Ja. Du wirst sehr positiv überrascht sein. Weil natürlich bieten andere Firmen auch Weiterbildung an, aber so systematisch, wie ich das jetzt erkläre, das musst du mal gesehen haben, das baut sowas von gut aufeinander auf. Wir haben in allen Bereichen Diplome, die man erwerben kann. Ja. Wir haben sogar Unternehmerausbildung. Das bietet sonst in der Form keine Firma an, und zwar nicht nur eine, sondern vier aufeinanderfolgende mit Diplom sogar. Das Diplom ist dann in Paris, also richtig, richtig professionell. Und das sucht seinesgleichen, gibt es auch sonst in der Form nicht. Und das wissen wir, machen das ja nicht nur so, sondern der Hintergedanke ist natürlich der, dass wir unsere Menschen, unsere Partner besser machen. Wenn die kompetenter werden, werden die
selbstsicher. Weil das euer Vertriebskanal ist, über den man Labiosthetik kaufen kann. Ne? Also euch stört der Zwischenhändler-Friseur nicht, sondern für euch ist das der wichtigste Kontakt zu den Endverbrauchern, die das Ganze dann eben genießen dürfen.
Ja, genau.
Ich möchte noch mal ganz kurz was einwerfen, nämlich mir ist das ultra sympathisch, dass du hier oder dass ihr als Labiosthetik rangeht, der Friseur, der Unternehmer bestimmt die Richtung seines Weges und auch die Geschwindigkeit seines Weges. Da kann ich mit dir einmal abklatschen, das ist der Coaching-Atlas. Ja. wie ich auch das Thema Preiscoaching sehe, wir müssen die Seelen der Mitarbeiter mitwachsen lassen. Du kannst nicht den Hebel umlegen. Wir haben ein menschliches Produkt im Salon, was der Endverbraucher kauft. Und das ist eben kein Roboter, den ich neu programmiere oder ein neues Etikett draufklebe und plötzlich ist alles anders. Das sind lange Prozesse, wo sich wirklich mal was wandelt. Aber danke für die Idee. Es dauert mal ein Jahr, diesen Prozess zu gehen. Und ich möchte dazu fügen, so ein Jahr mal Wandel leben ist auch was, was man seinen Enkeln mal erzählen kann. Also das macht das Leben auch lebendig. Da hat man mal ein bisschen Abenteuer wieder drin und kommt vielleicht auch mal aus der einen oder anderen Langeweile raus. Es ist nicht nur anstrengend, das ist auch Lebendigkeit. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken, Christian. Ich möchte aber noch auf das Thema Verkauf, weil wir das angeteasert haben, das auch wirklich wichtig ist. Ich habe von meinen Kunden gehört, dass ihr Verkaufsanteil um die 15% ist. So von meinen Kunden, die ich betreue. Mhm. Und das ist, da kriegt man ja also viele Friseure kriegen da eine Gänsehaut, weil ihre eigene Zahl liegt irgendwo bei 3 oder mal 5 und so weiter. Mhm. Das ist wirklich gering, weil das so dieses fünfte Rad am Wagen, Verkauf macht bloß Probleme. Aber ich kenne die ganzen Stories extrem, ne? So, und dann zieht man sich so aus diesem aus der Verkaufsidee als Friseur zurück und lässt unglaublich cool liegen. Und jetzt, warum haben Labiosthetik-Friseure, die ich jetzt kenne, 15% Verkaufsanteil? Was sind denn eigentlich eure Zahlen? Ich will ja nicht von meinen bloß reden.
Ja, das ist genau so. Also wir machen Analysen und wir werten das jedes Jahr aus. Also wir gucken uns die Branche an und gucken unsere Zahlen dagegen an. Und das kann man ja auch mal selbstbewusst sagen, ohne das soll jetzt nicht irgendwie komisch rüberkommen, sondern das ist einfach die Realität. Die Zahlen sind halt die Zahlen. Mhm. Wir haben tatsächlich zwischen 15% und 17% Verkaufsanteil. Schwankt immer so in dem Bereich, sagen wir, es sind 15%. Shampoo. Das ist sehr, sehr viel, weil die Branche an sich hat zwischen 3% und 5% aktuell.
Ja, das heißt,
sagen wir, selbst wenn du 5% hast, dann haben wir, oder selbst wenn du 7% hast, dann haben wir ungefähr 2 bis 3 Mal so viel Verkauf. Wie kann das sein? Frage. Und es gibt für mich ganz logisch 2 Erklärungen. Zum einen, Biosthetik ist extrem streng, wenn es darum geht, unsere Vertriebsstrategie zu wählen. Wir haben nur den Friseur als Vertriebskanal. Wir haben nicht irgendwelche Shops. Wir haben weder einen Hagelshop, den wir beliefern. Wir haben weder irgendwelche Apotheken oder irgendwelche Amazon-Shops oder sonstiges. Wir sind auch ganz streng hinterher, wenn einer das besucht. Also wir haben den Markt extrem sauber, weil natürlich könnten wir auf den Knopf drücken, könnten das machen. Ist ja nicht so, dass das nicht gehen würde. Aber wir würden sofort unser Image verlieren. Und Umsatz ist zwar wichtig, aber unser Image von Biosthetik ist noch wichtiger.
Das ist die Bar.
Und ich habe gelernt vom Freund, der sehr erfolgreicher Unternehmer ist, entscheide dich nie für eine kurzfristige Lösung, wenn du dadurch ein langfristiges Problem hast.
Schöne Weisheit zum Schluss, ja, fast schon.
Und das sind so Dinge, deswegen, also Verkaufsanteil hat damit zu tun, dass wir stringent sind. Die Sachen gibt es nur bei dir. Wenn du jetzt mit Biosthetik arbeitest, kann man das nur bei dir oder beim Kollegen kaufen, der auch Biosthetik hat. Wir haben keine Rabatte. Auch wichtig zu wissen, wir haben keine, es gibt keine. Alle Kunden, egal ob der ein 50-Mann-Salon ist oder ein 5-Mann-Salon oder ein 1-Mann-Salon, alle haben die gleichen Preise, unabhängig davon, wie viel sie kaufen. Und das führt dazu, dass wir eine ganz entspannte Preispolitik haben und alle haben die gleichen Preise. Du hast also nie ein Preisthema, dass ein anderer Friseur billiger ist als du.
Ja.
Du kannst die Produkte nicht im Internet woanders schnell mal kaufen. Du kannst das nicht abfotografieren und sagen, danke, Thomas, es war total nett, aber ich kaufe es jetzt bei Amazon. Das gibt es bei uns gar nicht.
Komm hoch. Das war das viel vor.
Der zweite Punkt ist, dass Biosthetik sehr, sehr kompetente Mitarbeiter produziert oder hat, sozusagen, weil wir sehr, sehr viel Wert auf Weiterbildung legen. Und wenn du mehr weißt über die Produkte, dann bist du auch viel sicherer im Umgang damit. Und wenn du sicherer damit bist und auch Problemlöser anbietest, wir haben ja sehr viele problemlösungsorientierte Produkte, die Probleme lösen, wie Kopfhautprodukte, dann führt das automatisch dazu, dass du einfach mehr auch berätst. Also sind zweierlei, die Beratungskompetenz und wir torpedieren nicht unseren eigenen Verkauf. Und dadurch haben wir so einen hohen Verkaufsanteil. Und ich weiß, ich verstehe auch die Friseure, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil genau deswegen. Ja, und deswegen wäre es ja mal interessant zu überlegen, warum man nicht mal Biosthetik, zumindest mal mit Biosthetik sprechen, wie kann ich das denn realisieren? Und es ist ja auch so, dass wenn du weißt ja selber auch, wenn du kaufmännisch bist, ja auch bewandert, Was bleibt dir von 100 Euro übrig? Und wenn du das vergleichst, wenn du 100 Euro Umsatz machst im Dienstleistungsbereich, bleibt dir, sage ich mal, 5, 6, 7 Euro vielleicht übrig, Gewinn, weil du so viel Kosten hast heutzutage. Und wenn du ein Produkt hast, was du verkaufst, dann bleibt dir das Dreifache übrig an Gewinn. Das heißt, der Gewinn bei einem Produktverkauf ist viel höher. Und das musst du noch eins wissen, wenn du jetzt zum Friseur gehst, und das ist das, was viele Friseure oft nicht so sehen. Du musst den Zeitfaktor sehen. Wenn du einen Haarschnitt machst und brauchst jetzt eine Stunde und nimmst 70 Euro dafür oder vielleicht 40 beim Mann, dann hast du eine Stunde lang dafür gebraucht. Wie lange dauert es, ein Produkt zu verkaufen?
Und dabei dann die dreifache Marge abzuziehen. Ja klar, das Produktverkauf schnell gemacht, eigentlich in 2 Minuten mit Mitteln, also nur drüber gesprochen, mit einem guten Standing. Ne?
Das ist das Thema.
Boah, Christian, das war...
Jetzt haben wir doch ein bisschen länger
ein gesprochen. Ein hochinteressanter Ritt durch das Thema oder durch Labiosthetik, durchs Unternehmen, aber auch im letzten Teil nochmal wirklich ganz viel. Also auch danke für deinen Tiefsinn dazu. Ne? Wie kann man über Dinge nachdenken, um weiter voranzukommen? Auch danke für das Ozeanbild und so. Ne? Da war viel, viel dabei, was wirklich zum Nachdenken anregt und vielleicht auch den Impuls auslöst, mal was zu verändern. Und wenn der Impuls ist, mal was zu ändern, ich rede mal mit jemandem von Labiosthetik, dann sage uns jetzt noch mal ganz kurz, wie kommt man an euch ran? Ruft man dich einfach an? Müssen wir jetzt deine Telefonnummer in die Shownotes packen?
Ach, du kannst mir entweder über dich oder einfach über Biostilik einfach bei uns anrufen in der Zentrale und oder über unsere Homepage. Also wir sind überall auf allen Kanälen immer zu erreichen.
Überall
erreichen. Wenn man mich erreichen will, dann erreicht man mich.
Wunderbar. Also man findet Labiostilik, googelt es einfach mal nach. Wunderbar. Bei meinen Podcast-Episoden gibt es immer eine letzte Frage. Und die letzte Frage ist bei allen gleich. Und zwar bin ich jetzt die gute Fee. Du hast einen Wunsch für die Friseurbranche frei. Was wünschst du dir für unsere geliebte Branche?
Dazu möchte ich was Emotionales zum Schluss sagen. Ich hatte einen Freund, der auch gleichzeitig ein Kunde von mir geworden ist, über lange Zeit. Der ist leider letztes Jahr unglücklich verstorben. Jeder kennt ihn, Georg Empel. Georg Empel ist ja eine Lichtgestalt in dem Friseurbereich gewesen, hat 4-mal den Salon des Jahres gewonnen. Und kurz bevor er gestorben ist, stand er auf der Bühne, weil er das letzte Mal ein Topjahr gewonnen hatte, und hat den Friseuren etwas zugerufen, was ich niemals vergessen werde. Und das möchte ich gern kurz als Schlusssatz wählen.
Gerne.
Und das ist auch mein Satz. Georg hat das Mikrofon genommen und hat in die Menge zugerufen: Wenn das meine letzten Worte sind, die ich sage, unglücklicherweise waren es auch seine letzten, wenn das meine letzten Worte sind, die ich jetzt sage, seid verdammt nochmal stolz darauf, dass ihr Friseure seid. Egal, wo ihr seid, geht's einfach raus in die Welt. Es gibt nichts Schöneres, als Friseur zu sein. Seid stolz darauf und lebt es einfach.
Das lassen wir genauso stehen. Und ich sage ganz vielen herzlichen Dank, Christian Vogel, für dieses tolle Gespräch. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.
Dann machen wir es. Danke, Thomas.